Politik und Hintergrund. Ein Podcast von BR24.
Ich bin Jean-Marie Magro und ich begrüße Sie und euch zu einer knappen halben Stunde mit politischen Analysen und Hintergründen. Es vergeht kein Tag, an dem es in Deutschland nicht irgendwelche Störungen bei der Deutschen Bahn gibt. Am Donnerstag bin ich nach Brüssel gefahren, um dort auf dem informellen Gipfel der EU-Verkehrsminister Volker Wissing zu interviewen. Und auf dem Weg, na klar, musste ich mal wieder Angst haben, ob ich es pünktlich zum Termin schaffe. Der Eurostar kam nicht raus aus Köln, weil die Ampel auf der Hohenzollernbrücke direkt gegenüber vom Kölner Dom auf Rot stand und das knapp eine halbe Stunde lang. Zum Glück hat es dann doch mit unserem Termin geklappt. Und als ich Wissing nach dem Zustand der Bahn gefragt habe, da hat er dann den folgenden Vergleich gemacht.
Man kann das vergleichen mit einem Auto, das irgendwann so alt ist, dass man sagt, also es geht ständig irgendwas kaputt. Mal ist es der Blinker, mal ist es die Bremse, mal ist es was anderes. Und wenn man dann irgendwann feststellt, dass das Fahrzeug öfter in der Werkstatt als auf der Straße ist, dann fängt man an, sich mit der Frage eines neuen Autos zu beschäftigen.
Jahrelang, beklagt der FDP-Minister, hätten Bundesregierungen das Netz verkommen lassen. Und gleichzeitig reisten so viele Menschen wie nie mit der Bahn. Aber was ist mit der Zukunft? Die derzeitige Lage kann ja kaum der Anspruch des reichsten Landes Europas sein. Ich habe Volker Wissing also das Folgende gesagt. Die Deutsche Bahn liegt im Europavergleich nicht länger auf dem letzten Platz, denn bei der Pünktlichkeit hat sie die Bahn in Slowenien überholt. Trotzdem schaffen es nicht einmal 2 von 3 Zügen pünktlich ins Ziel. Und pünktlich bedeutet bei der DB weniger als 6 Minuten Verspätung. Wie soll das also besser werden, habe ich Volker Wissing gefragt.
Die Antwort ist die Hochleistungskorridorsanierung. Wir sperren die hauptbelasteten Strecken in Deutschland für kurze Zeit und erneuern sie. Das ist das, was ich eben bei dem Autobeispiel gesagt habe, da kauft man sich ein neues Auto und wir organisieren jetzt neue Schienenstrecken. Und zwar natürlich dann auch mit dem modernsten Technik ausgestattet, also etwa dem europäischen Zugsteuerungssystem ETCS und natürlich auch mit sonst moderner Technik, Gleiswechselbetrieb und so weiter. Die Bahnexperten wissen, was ich damit meine. Da kann man künftig bei Überholvorgängen in beide Richtungen mit voller Geschwindigkeit fahren etc. Es wird also besser werden. Seit über einem Jahr hat die Bahn Nebenstrecken ertüchtigt und gleichzeitig sogenannten Schienenersatzverkehr organisiert. Das sind etwa 400 Busfahrerinnen und Busfahrer und 200 Busse, die quasi vorbereitet werden mussten für die Sperrphase, die jetzt beginnt. Mitte Juli nach der Europameisterschaft bei der hauptbefahrenen Strecke in Deutschland, das ist die Riedbahn zwischen Frankfurt und Mannheim, etwa 70 Kilometer einer Strecke, über die fast 20% der deutschen Züge fahren und die jeden Tag mindestens eine, manchmal mehrere Störungen hat. Und da kommen sehr viele Zugverspätungen her. Und diese Sperrung wird genutzt, um innerhalb von knapp 5 Monaten einmal alles zu erneuern. Das heißt, vor Weihnachten 2024 werden wir den ersten sanierten Korridor haben, der dann neu ist, im Idealfall keinerlei Störungen mehr aufweist und mit modernster Technik ausgestattet ist, sodass Störungen weniger Auswirkungen auf den Netzbetrieb haben, und zwar dauerhaft. Und das machen wir dann sukzessive mit insgesamt 40 Korridoren bis zum Jahr 2030. Und dann hat Deutschland nicht nur eines der größten und dichtesten Schienennetze Europas, sondern auch das modernste und das zuverlässigste.
Die Haushaltslage ist ja sehr angespannt und das kostet alles sehr viel Geld, was Sie jetzt gesagt haben. 45 Milliarden bis 2024.
Das ist das, was wir brauchen, 40 bis 45 Milliarden. Und gesichert haben wir bereits 31,5 Milliarden. Wir haben für 2024 und 2025 alles, was wir brauchen an finanziellen Mitteln. Und jetzt geht es darum, dass dieses Hochleistungskorridor-Sanierungskonzept eben auch erfolgreich umgesetzt wird. Ich will an der Stelle auch erwähnen, dass ich hier nun wieder in Medien lese, bei der Bahn werde gespart. Das ist das Gegenteil der Realität, sondern es gab noch nie so eine große Steigerung der Investitionen wie in diesem Jahr.
Ich bin ja Deutscher und Franzose und ich weiß, in Frankreich, da kann die Regierung quasi frei bestimmen, wie eine Trasse verläuft. In Deutschland wird ja der Bau immer wieder verzögert oder sogar gestoppt, weil sich Anwohner beschweren. Wünschen Sie sich da vielleicht manchmal die Durchsetzungsfähigkeit des französischen Zentralstaats?
Ja, bei bestimmten Infrastrukturprojekten ist das nicht nur wünschenswert, sondern auch erforderlich. Deswegen haben wir auch mit dem Genehmigungsbeschleunigungsgesetz einige Veränderungen auf den Weg gebracht, die es uns ermöglichen, uns stärker auch über Widerstände hinwegzusetzen. Die Infrastrukturprojekte, die vom Deutschen Bundestag als vorrangig eingestuft worden sind, die können wir nicht dauerhaft durch Einwendungen vor Ort aufhalten lassen. Am Ende sind das demokratische Entscheidungen, die getroffen worden sind und die müssen auch stärker durchsetzbar sein. Deswegen hat der Bundestag beschlossen, dass bestimmte Projekte, und dazu gehören auch wichtige Schieneninfrastrukturprojekte, im überwiegenden öffentlichen Interesse liegen. Und das hat ganz konkrete Auswirkungen auf die Abwägungsentscheidungen auch von Gerichten, falls es zu Klagen vor Ort kommt. Das heißt, die Gerichte sind dann daran gebunden, dass das Ausbauinteresse der Infrastruktur im überwiegenden öffentlichen Interesse liegt. Das heißt also, stärker gewichtet werden muss als andere Interessen. Und diese Vorgabe des Gesetzgebers, die ist bindend für die Gerichte und damit können wir künftig eben auch die Dinge stärker durchsetzen.
In Frankreich und Japan hat man neben dem Regional- und Güterverkehrsnetz ein eigenes Netz für die Schnellbahnen aufgebaut. Dort können die Züge dann viel schneller fahren. In Frankreich halten sie zum Beispiel ja auch viel seltener. Kommt es für Sie in Frage, dass es mehr schnelle ICEs, wie zum Beispiel den zwischen München und Berlin gibt? Der braucht ja auch nur 3 Stunden und 42 Minuten.
Ja, wir verfolgen in Deutschland ein Modell, das auf unser Land sehr gut passt. Und das ist der Deutschland-Takt. Das heißt, wir wollen die größeren Städte mit einer verlässlichen und aufeinander abgestimmten Zugtaktung eng anbinden. Und dafür passen wir die Infrastruktur an. Das heißt, wir machen den Fahrplan nicht mehr nach den Gegebenheiten der Infrastruktur, sondern künftig wird der Fahrplan festgesetzt und die Infrastruktur so angepasst, dass der Fahrplan auch erfüllt werden kann. Das ist ein anderes Modell. Aber wie gesagt, wir sind eben föderalistisch und jedes Bundesland ist gleichwertig und jedes Bundesland hat den Anspruch, auch in gleicher Art und Weise an ein eng getaktetes Schienennetz angebunden zu werden.
Wann kommt denn der Deutschlandtakt?
Der Deutschlandtakt ist eine Daueraufgabe. Das ist nicht ein Projekt, wo man sagt, daran arbeiten wir und dann an einem bestimmten Tag startet das, sondern es gibt Teile, in denen die Taktung schon so ist, wie sie sein soll. Und wir arbeiten daran, dass überall dort, wo sie noch nicht so ist, die Infrastruktur entsprechend angepasst wird. Insofern ist das eine, ich will nicht sagen Daueraufgabe, aber eine kontinuierliche Aufgabe, an der wir arbeiten. Und wir kommen da auch gut voran.
Auf das Jahr gerechnet investieren wir in Deutschland ungefähr 114 Euro pro Kopf in die Schiene. In der Schweiz ist es ungefähr doppelt so viel. In Frankreich wiederum investiert man nur 46 Euro pro Kopf. Aber wenn es darum geht, wer am pünktlichsten ist, habe ich ja vorhin schon gesagt, da liegt nur Slowenien schlechter als Deutschland. Investieren wir irgendwie falsch?
Das ist natürlich interessant, so Benchmarking zu betreiben. Was investiert die Schweiz, was investiert Deutschland, Frankreich? Aber wir müssen unseren Investitionsbedarf an unseren Bedürfnissen orientieren. Es ist auch nicht so im Infrastrukturbereich, dass man sagen kann, mehr Geld macht alles besser und schneller. Ganz oft passiert es uns Verkehrsministern, dass wir Geld haben, um zu investieren, aber niemand dieses Geld nimmt. Denn sie brauchen auch ein Unternehmen. Das ist ja nicht so, dass wir da Beamte oder Mitarbeiter des öffentlichen Dienstes rausschicken, die die Schienen reparieren, sondern wir vergeben Aufträge an private Unternehmen, Bauwirtschaft. Und die müssen diese Aufträge auch annehmen können. Das ist im Prinzip wie das, was jeder zu Hause privat erlebt. Man möchte gerne einen Handwerker beauftragen, aber man findet keinen, der die Arbeiten ausführt. Dann haben wir das Glück, dass das gelingen wird, weil die Bauwirtschaft die Aufträge angenommen hat und wir mit der Probebaustelle auf der Riedbahn gezeigt haben, dass wir es tatsächlich schaffen mit unserem Konzept, dieses hohe Bauvolumen pro Zeiteinheit auch zu verbauen. Und da hilft es mir nicht zu schauen, aber die Schweiz hat pro Kopf mehr Investitionen. Das würde bei uns nichts beschleunigen, wenn wir mehr Geld auf den Tisch legen würden in diesem Jahr. Und deswegen verwahren wir uns auch gegen Kritik an dem, was wir bei der Schiene machen, weil niemand mehr vorgeschlagen hat und niemand mehr leisten könnte.
Bis 2030 soll Deutschland also das modernste und zuverlässigste Schienennetz in Europa haben. Heute kaum zu glauben. Wir bleiben an dem Thema dran. Genauso wie wir seit mehr als 2 Jahren ausführlich über die ausgerufene Zeitenwende bei der Bundeswehr berichten. Und am Montag kommt es zu einem, man muss es eigentlich fast so nennen, einem Paradigmenwechsel. Denn dann fliegen die ersten Soldaten nach Litauen, die zu einer Brigade der Bundeswehr gehören werden. Diese wird dauerhaft an der NATO-Ostflanke stationiert sein. Ein epochaler, aber ein richtiger Umbruch in der deutschen Verteidigungspolitik, meint mein Kollege Kilian Neuwert in seinem Kommentar.
Nun geht es also wirklich los. Wenn am Montag etwa 20 Soldaten mit einer Militärtransportmaschine von Berlin aus starten, um nach einem kurzen Flug litauischen Boden unter den Füßen zu haben, dann werden die Planungen für eine deutsche Heeresbrigade in Litauen konkret. Dieses Vorkommando soll vor Ort die ersten Pflöcke einschlagen, damit der Aufbau der Brigade noch in diesem Jahr beginnen kann. Voll einsatzbereit soll sie bis Ende 2027 sein. Fast 5000 Männer und Frauen soll sie einmal umfassen, ausgestattet mit eigenem Material. Mit den Plänen hat Verteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD vor nicht einmal einem Jahr die allermeisten überrascht. Denn die deutsche Verteidigungspolitik ändert sich damit grundlegend. Deutsche Soldaten sollen dauerhaft vor Ort bleiben und sich nicht mehr, wie bisher auch in Litauen üblich, alle paar Monate abwechseln. Pistorius argumentiert, Deutschland müsse seinen Bündnispartnern beistehen, und zwar an der NATO-Ostflanke, ganz so, wie dies Amerikaner, Franzosen und Briten während des Kalten Krieges getan hätten, als eben diese Ostflanke mitten durch Deutschland verlief. Mit dieser Auffassung hat der Minister recht. Die Pläne für die Brigade sind ein richtiger Schritt zur richtigen Zeit. Es ist offenkundig, dass Vereinbarungen zur Sicherheit in Europa, die einst von der NATO und Russland getroffen wurden, heute aus einer anderen Perspektive betrachtet werden müssen. Es ist insofern legitim, Truppen dauerhaft in östlichen NATO-Staaten zu stationieren, nachdem Putin Russland mit dem Angriff auf die Ukraine sein wahres Gesicht gezeigt hat. Im Kern geht es mit der dauerhaften Stationierung darum, Grenzen aufzuzeigen. Nicht etwa darum, einen Angriff auf Russland vorzubereiten. Bis hierhin und nicht weiter muss die Botschaft sein. Gehört wird diese leider wohl nur, wenn mehr Soldaten nahe der Grenzen stehen. Diese Realität muss Deutschland anerkennen in schwierigen Zeiten. Gesprächskanäle müssen trotzdem offen bleiben. Die Litauen-Brigade ist aber auch deshalb ein gewaltiger Umbruch in der deutschen Verteidigungspolitik, weil es für dieses Projekt einen sehr langen Atem brauchen wird. Hier wird Neuland beschritten. Es wird nicht sofort alles klappen. Es wird Probleme geben und es braucht den Willen und den Mut zu improvisieren, wie das eben ist bei großen Vorhaben. Die Bundeswehr muss ohnehin zugunsten der Brigade priorisieren, etwa wenn es um Materialverteilung in der Truppe geht. Obendrein benötigt sie Munition. Das heißt, auch in der nächsten Legislaturperiode wird es Rückhalt für das Projekt brauchen, auch in finanzieller Hinsicht. Das ist notwendig, um letztlich den Frieden im Bündnisgebiet zu erhalten.
Ein Kommentar von Kilian Neuwert. Der Amazonas-Regenwald ist für das Weltklima ganz entscheidend. Er ist, so heißt es oft, die größte grüne Lunge der Welt. Aber in den vergangenen 50 Jahren hat der Mensch, so schätzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, rund 40% des Waldes zerstört. Und 2021 ist eine Studie erschienen, wonach das Amazonasgebiet inzwischen mehr CO2 in die Atmosphäre abgibt, als es aufnimmt. Eine Katastrophe. Jetzt aber scheint es nach Jahren, in denen immer mehr gerodet wurde, ein Comeback des Umweltschutzes zu geben. Denn seit Lula da Silva zum Präsidenten Brasiliens gewählt wurde, soll die Zerstörung in nur einem Jahr um die Hälfte abgenommen haben. Ist Lula also der Weltklimaretter? Darüber habe ich mit unserer ARD-Korrespondentin in Rio de Janeiro, Anne Herberg, gesprochen.
Ja gut, also man muss es ihm schon lassen. Die Entwaldung ist auf dem niedrigsten Stand seit 6 Jahren und diese Nachricht macht natürlich Hoffnung. Also es würden in Anführungszeichen nur noch eine Fläche von der Größe Hannovers vernichtet. Im Vergleich zur Zeit unter der Regierung von Bolsonaro ist das wirklich sehr, sehr viel weniger und ist sehr zurückgegangen. Und das ist in erster Linie ein Verdienst der Regierung Lula, die gegen illegale Abholzung einfach dezidiert vorgeht mit ihrer Umweltpolizei, mit mehr Kontrollen, mit mehr Strafen etc. Das hat sie ja im Wahlkampf auch ganz genauso versprochen.
Das ist nicht auf Anweisung irgendeines Gipfels geschehen, sondern wir in der Regierung haben beschlossen, den Kampf gegen die Entwaldung als Glaubensbekenntnis aufzunehmen. Wir werden die Abholzung stoppen, um der Welt zu zeigen, dass wir unseren Amazonas schützen werden.
Also aufatmen kann man eben nicht, trotz dieses deutlichen Rückgangs. Es wird immer noch abgeholzt. Dazu kommt die Zahl der Waldbrände, die in diesem Jahr einen Rekord erreicht hat. Es gab wirklich noch nie so viele Feuer seit Beginn der Messungen 1998. Und noch eine Negativnachricht: Wenn die Abholzung im Amazonas zurückgegangen ist, steigt sie in einem anderen Ökosystem ziemlich dramatisch an, nämlich der Cerrado-Savanne. Und die gilt als Wasserreservoir für den Regenwald und fürs Feuchtgebiet Pantanal.
Das klingt ja fast nach einem Taschenspielertrick.
Ja, natürlich spielt der Cerrado eben genau für Brasiliens Landwirtschaft eine ganz, ganz zentrale Rolle. Dort breiten sich eben die Sojaplantagen immer weiter aus, aber auch Baumwollplantagen, Mais etc. Also dort fehlt es ganz klar an Schutz. Und der Cerrado steht natürlich auch nicht so in der Weltöffentlichkeit wie die grüne Lunge Amazonas.
Das ist ja ein sehr ambivalentes Bild, was du zeichnest von Brasilien und dem Engagement für den Klimaschutz. Nächstes Jahr wird ja die Weltklimakonferenz, die COP in Brasilien und auch noch im Amazonasgebiet, wenn ich richtig informiert bin, ausgetragen. Was spielt das für eine Rolle für Lula und Brasilien?
Das spielt eine sehr, sehr große Rolle. Brasilien hat ja gerade auch die G20-Präsidentschaft inne und man spürt schon, dass es sehr, sehr wichtig ist für diese Regierung, dass man beide Rollen zusammendenkt und damit wirklich auch die COP Ende 2025 zu einem Erfolg bringt. Und dazu nutzt Lula gerade seine Rolle mit der G20-Präsidentschaft. Vor allem geht es ihm um sein zentrales Thema, nämlich die Industriestaaten stärker in die Pflicht zu nehmen. Denn das muss man bei Lula und bei dieser ambivalenten Rolle, über die wir schon gesprochen haben, auch immer im Hinterkopf behalten. Sein vormaliges Ziel oder sein erstes Ziel schon seiner ersten Präsidentschaften Anfang der Jahrtausender war, die soziale Ungleichheit einzudämmen. Also die Armut zu bekämpfen. Und das ist auch sein Ziel am Amazonas. Er sagt, wir müssen Umweltschutz auf jeden Fall mit nachhaltiger sozialer Entwicklung zusammendenken. Das ist auch ganz wichtig, wenn man den Amazonas kennt, denn die Leute leben ja vom Wald. Das heißt, welche anderen wirtschaftlichen Möglichkeiten kann man diesen Leuten geben, dass sie den Wald eben nicht zerstören, sondern mit dem Wald leben? Und das braucht Geld und dieses Geld will Lula eintreiben. Dazu nutzt er die G20-Präsidentschaft und davon kann man auch ausgehen, dass das ein ganz zentrales Thema sein wird Ende 2025 in Belém, wo dann die Klimakonferenz stattfindet.
Anne Herberg war das, unsere Korrespondentin in Rio de Janeiro. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank fürs Interesse.
Der neue Präsident im Senegal ist ein Phänomen. Noch nie, so kann man viele Sätze über Bassirou Diomaye Faye beginnen. Noch nie seit Senegals Unabhängigkeit im Jahr 1960 hatte bisher ein Oppositionskandidat eine Wahl direkt in der ersten Runde gewonnen. Noch nie war das Staatsoberhaupt so jung und noch nie davor so unbekannt. Vielleicht denken Sie, denkt ihr jetzt, was geht mich der Senegal an? Aber das Land ist ein wichtiger Partner für westliche Staaten im Kampf gegen irreguläre Migration und Terrorismus in der Sahelzone. Und dort haben sich in den vergangenen Jahren immer mehr anti-westliche Militärs an die Macht geputscht. Senegals neuer Präsident Faye hat auch schon angekündigt, er will einen Bruch mit dem alten System. Wer ist der Mann und was will er? Dunja Sadaki bringt uns Bassirou Diomaye Faye näher.
Im dunkelblauen Anzug mit dunkelblauer Krawatte wird Senegals neuer Präsident vereidigt. Der neue Präsident heißt Bassirou Diomaye Faye und er verspricht den Systemwechsel.
Ich bin mir bewusst, dass das Wahlergebnis den tiefen Wunsch nach systemischen Veränderungen zum Ausdruck bringt. Durch meine Wahl bekennt sich das senegalesische Volk zum Weg des Aufbaus eines gerechten Senegal, eines wohlhabenden Senegal, in einem Afrika im Wandel.
Fays Wahlsieg ist auf mehreren Ebenen erstaunlich. Gut 10 Tage vor der Wahl saß er noch mit seinem Parteikollegen Ousmane Sonko in Haft, und zwar seit gut einem Jahr. Sonko war angeklagt wegen Vergewaltigung, Faye, weil er den Prozess gegen Sonko als politisch motiviert angeprangert hatte. Jetzt ist der eine Präsident, der andere frisch ernannter Regierungschef. Ebenfalls erstaunlich, Fay ist eigentlich nur der Plan B seiner Partei PASTEF, weil sein charismatischer Parteifreund Sonko aus rechtlichen Gründen nicht zur Wahl antreten durfte. Der Zwist zwischen dem gerade bei jungen Leuten so populären Sonko und Amtsinhaber Macky Sall, der später versuchte, die Wahl zu verschieben, hatte zu Protesten mit Toten und zahlreichen Verhaftungen geführt. Statt harscher Rhetorik setzt Neupräsident Fay nun auf Versöhnung.
Angesichts der drängenden Notsituationen und der in uns gesetzten Hoffnung werden wir unermüdlich und methodisch an vorrangigen Projekten arbeiten. Die wichtigsten: nationale Versöhnung, Erneuerung der Institutionen, deutliche Senkung der Lebenshaltungskosten.
Auch ans Ausland richtete Fay Worte, die auf Wandel in den internationalen Beziehungen hindeuten.
Ich möchte der internationalen Gemeinschaft, unseren Partnern, sagen, dass Senegal immer seinen Platz behalten wird, als befreundetes Land und sicherer und verlässlicher Verbündeter jedes Partners, der mit uns eine ehrliche, respektvolle und für beide Seiten produktive Zusammenarbeit pflegt.
Fay kündigte an, auch Verträge über die Ressourcen im Land auf den Prüfstand zu stellen. Die mögliche Konsequenz daraus erklärt Fabian Heppe, Leiter des Büros der Heinrich-Böll-Stiftung in der senegalesischen Hauptstadt Dakar.
Er steht damit für den Wandel und auch für einen Bruch der bisherigen Politik, die bisher immer einen engen Schulterschluss mit dem Westen gesucht hat. Dieser Bruch ist vor allen Dingen zu verstehen in Bezug auf die Beziehung mit Frankreich, die dafür sorgen, dass es mehr um die Beziehung zu Paris geht als um die eigene Bevölkerung. Und damit will der Präsident brechen.
Ein Bruch mit France-Afrique, ein abfälliger Begriff, mit dem Kritiker den neokolonialen Charakter der Beziehungen ehemaliger Kolonien mit Frankreich beschreibt. Durch die Kolonialzeit hat Senegal bis heute starke Beziehungen zu Frankreich. Und nicht nur durch die Sprache. Französische Unternehmen sind allgegenwärtig, wie die Supermarktkette Auchan. Auch die Autobahngebühren gehen an Eiffage, also an einen französischen Konzern. Und zwar bezahlt in Franc CFA. Eine Währung in den ehemaligen westafrikanischen Kolonien, die einst an den Franc, jetzt an den Euro gekoppelt ist. Wie Präsident Fay mit diesem System brechen will, ist noch nicht klar. Fabian Heppe meint aber, innerafrikanisch könnte der junge Fay ein Vermittler sein. Zwischen der westafrikanischen Wirtschaftsunion ECOWAS und den jungen Militärs, die sich in verschiedenen Sahelstaaten rund um den Senegal an die Macht geputscht und sich von westlichen Partnern und der ECOWAS verabschiedet hatten. Für eine moderne senegalesische Gesellschaft stehe Fay, der mit zwei First Ladies in den Präsidentenpalast einziehen wird, aber nicht, so Heppe.
Insbesondere mit Blick auf die Frauenrechtsbewegung könnte die Wahl des neuen Präsidenten schlechte Nachrichten bedeuten. Parteianhänger sind in der Vergangenheit immer wieder durch frauenfeindliche und homophobe Kommentare in der Öffentlichkeit aufgefallen. Sie vertreten ein traditionelleres und konservativeres Verständnis von Geschlechterrollen.
Unter jungen Anhängern im Senegal steht Bassirou Diomé Fay für eine neue Generation von Politikern, fernab der alternden Elite. Außerdem beweist für sie die friedliche Wahl, dass es Wandel in Westafrika eben doch durch demokratische Wahlen geben kann und nicht nur durch Waffen und Militärputsche. Was das für westliche Partner, insbesondere Frankreich, in Zukunft heißen wird, werden die ersten Monate seiner Amtszeit zeigen.
Unsere Korrespondentin für Nordwestafrika, Dunja Sadaki, hat uns den neuen senegalesischen Staatspräsidenten Bassirou Diomaye Faye vorgestellt. Eigentlich könnte man darüber noch viel länger sprechen, weil mit Senegal und mit der Sahelzone so viele Themen zusammenhängen. Die Bekämpfung von dschihadistischen Terrormilizen in der Sahelzone zum Beispiel. Die Regime, die sich vom Westen und vor allem von Frankreich zunehmend abwenden und sich dafür Russland und China zuwenden. Das Thema Fluchtursachen bekämpfen und die Zusammenarbeit mit diesen Ländern. Aber wir haben hier immer nur so wenig Zeit. Wenn wir doch nur einen Podcast hätten, in dem wir uns mal ausführlicher mit diesen Themen beschäftigen könnten. Ah, Moment. Meine Kollegin Christine Auerbach ist gerade hier ins Studio gekommen. Haben wir da etwa was im Angebot?
Definitiv. Was für eine schöne Einleitung. Wir haben genau auf jeden Fall was dafür im Angebot. Jetzt seit neuestem einen neuen Podcast, der heißt Die Entscheidung. Und da machen wir genau das, was du jetzt angesprochen hast. Wir nehmen uns eine politische Entscheidung und schauen, wie ist diese Entscheidung zustande gekommen und welche Auswirkungen hat diese Entscheidung bis heute? Wir schauen also ein bisschen in die Vergangenheit, schauen, was damals war und ja, wühlen uns Folge für Folge rein in die Folgen bis heute.
Und was ist das erste Thema?
Das erste Thema, also wir werden jeden Monat ein neues Thema haben und das dann in 4 Folgen beleuchten. Und das erste Thema, was jetzt gerade draußen ist, ist der Ukraine-Krieg. Das ist natürlich auch groß, aber wir schauen, welche konkreten Auswirkungen eine Entscheidung hatte, die die NATO 2008 gefällt hat, bei einem NATO-Gipfel, der sehr denkwürdig war. Und zwar hat sie damals beschlossen, die Ukraine nicht sofort in das Bündnis aufzunehmen. Sie hat gesagt, ja, wir nehmen sie auf, aber nicht konkret wann oder wie und unter welchen Bedingungen. Und dieser NATO-Gipfel gilt für viele als eine wichtige Wegmarke zu dem Krieg, den wir heute haben. Und die Frage, welche Rolle und welche Verantwortung hat der Westen, vor allem auch die deutsche Russland-Politik, für diesen Krieg heute?
Und mit welchen Leuten habt ihr da gesprochen?
Wir haben querbeet mit Leuten gesprochen. Also wir versuchen bei der Entscheidung immer mit Leuten zu reden, die wirklich bei der Entscheidung dabei waren. Das haben wir auch jetzt gemacht. Wir haben zum Beispiel Merkels damaligen Sicherheitsberater Christoph Heusken gesprochen. Wir haben aber auch einen NATO-Mitarbeiter gesprochen, der damals mit dabei war, wirklich ganz vorne bei der Diskussion, ob die Ukraine aufgenommen werden soll oder nicht. Jamie Shee heißt er und der konnte uns sehr gut schildern, wie dieser Streit damals war, weil Deutschland wollte die Ukraine nicht aufnehmen. Die USA wollten sie aufnehmen. Beide hatten dann noch Verbündete, andere Länder und es gab wirklich so einen Showdown um diese Frage und der ist sehr, sehr spannend, auch aus heutiger Sicht. Also wir schauen, dass wir mit Leuten reden, die dabei waren, aber natürlich auch mit Experten, die uns das einordnen können, die auch verschiedene Meinungen haben. Also wir haben wirklich ganz, ganz unterschiedliche Meinungen dabei und unser Ziel ist es, dass man sich als Hörer selber eine Meinung bilden kann. Was hat diese Entscheidung für Konsequenzen gehabt? Sollte sie heute nochmal so fallen? Und ja, welche Verantwortung hat jeder dieser Personen, die die Entscheidung getroffen haben, für unsere Gegenwart?
Ihr habt mit Entscheidungsträgern gesprochen, mit Experten. Wir hören jetzt aber einen Beitrag über eine Person, die vor allem betroffen ist in erster Linie.
Genau, das ist die zweite Personengruppe, mit der wir auch immer reden wollen. Leute, die beteiligt sind, aber natürlich auch Leute, die, ja, die betroffen sind von dieser Entscheidung. Und deswegen habe ich jetzt einen kurzen Beitrag ausgekoppelt aus den vielen Interviews, die wir gemacht haben. Da wird man eine junge Frau hören, eine Ukrainerin, die uns erzählt, warum sie mit ihrer Familie, sie kommt aus Odessa, sie sind bei Kriegsbeginn geflohen nach Deutschland, könnten auch hier bleiben und ja, in Sicherheit leben, aber sie hat sich entschlossen, zusammen mit ihrer Familie zurückzugehen nach Odessa. Und ich wollte natürlich wissen, warum macht man das? Und ich finde, sie ist auch ein Beispiel dafür, warum die Ukraine überhaupt so durchhält bis jetzt. Also ein Beispiel für die ukrainische Gesellschaft. Und deswegen war es mir sehr wichtig, auch diese Stimmen mit in unserem neuen Podcast zu haben.
Dann sind wir mal gespannt auf diesen Beitrag.
Wenn der Luftalarm losgeht, ist für Jewgenia klar, was sie zu tun hat. Sie holt ihr Handy raus und checkt über verschiedene Frühwarnsysteme, wohin die Raketen fliegen. Ist sie außerhalb der Angriffslinie, geht ihr Alltag weiter. Wenn klar ist, dass die Raketen auf ihr Wohngebiet zufliegen, dann haben sie und ihre Kinder 5 Minuten Zeit, ihre Sachen zu packen und in den Luftschutzkeller zu fliehen. Das alles versuchen sie und ihr Mann, für ihre Kinder so wenig traumatisch zu machen wie möglich.
Wir haben das versucht, auch so irgendwie spielerisch für die Kids zu gestalten. Und unsere Nachbarkids kommen mit, manchmal nehmen sie Rolle mit, irgendwelche Spielsachen. Und nun, die haben sich gewöhnt und die fühlen sich nicht so direkt bedroht. Einerseits ist es gut, andererseits natürlich merke ich, dass wenn sie zum Beispiel mit ihren kleinen Einhörnern spielt, die ist jetzt momentan total mein Little Pony angetan, und bei ihr in diesem Spielzeughäuschen haben die Einhörner auch einen Luftschutzkeller.
Jewgenia arbeitet als Dolmetscherin. Sie hat 2 Töchter. Eine ist im Kindergarten, die andere noch ein Baby. Sie wohnen in Odessa, ganz im Süden der Ukraine. Natürlich fragt sie sich, wie sehr der Krieg Spuren hinterlässt, bei den Kindern und bei ihr selbst. Aber sie ist sich auch sicher, ihr Platz, der ist in Odessa. Sie hat sich bewusst dafür entschieden, dort zu leben. Denn sie könnte in Sicherheit sein. Ihr Mann ist Deutscher und gleich zu Beginn des Krieges sind sie zu seiner Familie nach Bayern geflohen. Sie hätten dort auch bleiben können, aber...
Ich habe bemerkt, dass wenn man auch zum Beispiel physisch nicht in der Ukraine ist, man fühlt diesen Schmerz und Angst noch stärker, als wenn du hier direkt bist. Irgendwie, das ist so ein Gefühl, dass du die Situation nicht kontrollieren kannst und du suchst die Antworten, die du überhaupt auf die Ferne nicht bekommen kannst und du fühlst dich noch ein bisschen gestresster. Andersrum, das ist, dass man tatsächlich in der Nacht ruhig schlafen kann. Das ist natürlich das Schöne dabei. Aber dass man komplett aus diesem Krieg aussteigt, das habe ich bei keinem miterlebt tatsächlich.
Nach einem halben Jahr gehen deshalb alle zusammen wieder zurück in die Ukraine. In Odessa waren die Kämpfe damals weniger heftig geworden. Gleichzeitig haben sich Handy-Frühwarnsysteme und Luftabwehr so verbessert, dass Jewgenia sich sicher genug fühlt, sich auf sie zu verlassen. Für sie ist ihre Rückkehr in die Ukraine auch Teil des Widerstandes gegen Russland.
Auch für Wirtschaft. Du weißt, das ist vielleicht Kleinigkeit auch, dass du einkaufen gehst, dass du in den Kindergarten das Kind bringst. Das ist so kleinere Teile, weil wenn alle auf einmal weggehen, dann wozu ist das alles? Wozu kämpfen unsere Männer und muss man tatsächlich das Leben zurückbringen? Und ich hoffe, das wird mehr, hoffe ich.
Man merkt ihr an, dass sie stolz ist, Ukrainerin zu sein. Sie trägt einen trotzigen Optimismus um sich, wie ein Schutzschild. Aber Jewgenia sagt auch ganz klar, falls Russland die Ukraine doch einnimmt, würde sie wieder fliehen. Sie schätzt, dass von den 40 Millionen Ukrainern in diesem Fall dann gut die Hälfte gehen würde.
Es wird auch katastrophal sein eigentlich. Ich glaube, das will man nicht, das will keiner. Und ich hoffe, dass es dazu nicht kommt, aber naja, mal schauen.
Sie weiß, sagt sie, dass das Gute nicht immer gewinnt. Aber solange es geht, will sie mit ihrer Familie in Odessa bleiben.
Das war jetzt nur ein ganz kleiner Ausschnitt aus den ganzen 4 Folgen, die ihr über dieses Thema gemacht habt. Sag doch nochmal, Christine Auerbach, du moderierst diesen neuen Podcast, Die Entscheidung, bei uns. Wo kann man den finden?
Man kann alle 4 Folgen jeden Monatsanfang finden, überall, wo es Podcasts gibt, zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Und das ist eben das Schöne. Hier im Radio kommen die Folgen eben jedes Wochenende nacheinander. Wenn man aber eine Folge gehört hat und gleich weiterhören will, dann kann man das eben in der ARD-Audiothek zum Beispiel machen oder überall, wo es Podcasts gibt, weil da eben alle 4 Folgen immer gleichzeitig online gehen.
Und sie sind dann meist auch noch länger als im Radio.
Genau, wir müssen ein bisschen kürzen, weil eben im Radio die Sendefläche begrenzt ist. Aber in den Audiotheken kann man sie dann hören, solange wie sie sind.
Dann ganz herzlichen Dank dir und ganz herzlichen Dank Ihnen und euch zu Hause oder von unterwegs, wo auch immer Sie und ihr uns zugehört habt. Das war Politik und Hintergrund, am Mikrofon Jean-Marie Magro.